Heute geht es wieder darum, wie wir beten. Ich erzähle auch ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen, das wird sehr persönlich. Gebet ist nicht ein Monolog, in dem wir Gott unsere Wunschliste vortragen. Gebet ist ein Dialog zwischen dir und Gott. In der Fastenwoche vor Ostern saßen einige hier im Saal vor Gott und schwiegen, um auf Gott zu hören. Das war so friedvoll, dass wir auch hinterher im Flüsterton sprachen, ohne das zu merken. Ein befreundeter Pastor hat die Angewohnheit, manchmal in einem kleinen Sessel in seinem Büro zu sitzen. Ohne Computer, Kalender, Telefon, Bücher und Handy. Da sitzt er dann und er sitzt. Seine 17-jährige Tochter kommt manchmal herein, weil sie für das Abitur Bücher aus Papas Bibliothek braucht. Ihr Vater sitzt da und schweigt. Sie weiß, dass er das manchmal tut und es ist okay. Irgendwann beim Abendessen, da wo die Familie wichtige Fragen bespricht, fragt sie: Papa, warum sitzt du da manchmal nur? Und er sagt: Nu, ich sitze da und sehe Jesus an. Pause. Sie fragt: Ach so, und Jesus? Er schaut mich an. Aha. Pause. Und dann? Tja, wir schweigen manchmal einfach nur, das tut gut und mein Blutdruck sinkt. Wir freuen uns zusammen und sind zusammen traurig. Manchmal quälen mich auch schwierige Fragen des Gemeindelebens und so theologische Sachen und sowas. Und ich höre ihm dann so lange zu, bis ich etwas verstehe und weiß, was ich als nächstes tun muss. Aha. Einige Zeit später hat die Tochter Streit mit ihrer besten Freundin. Sie ist traurig und wütend und sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie erzählt das ihren Eltern beim Abendessen. Da sagt ihr Vater: Geh sitzen, und lächelt sie an. Die Tochter sieht ihn an, legt die Stirn in Falten, aber dann lächelt sie auch, weil sie weiß, was er meint. Nach dem Abendessen geht sie in ihr Zimmer, setzt sich auf ihr Bett und sitzt. Sie sieht Jesus an und schüttet ihr Herz aus und dann schweigt sie. Und sie sitzt. Und sie merkt gar nicht, wie sie einschläft, weil es so friedlich in ihr geworden ist. Als sie aufwacht, ruft sie ihre Freundin an, weil sie weiß jetzt, was sie sagen muss. Die beiden vertragen sich wieder. 1999 war ich Pastor in Lippstadt. Ich sollte abends in der Gemeindeversammlung über die schwierige Lage der Gemeinde sprechen. Ich war knapp 2 Jahre im Dienst, also ein blutiger Anfänger, und jetzt so eine Aufgabe. Ich hatte richtig Angst. Was ist, wenn ich was Falsches sage und sie mir gleich wieder kündigen? Ich fuhr zu einem Dorf in der Nähe, wo so schöne Wanderwege sind, die Sonne schien. Und da lief ich hin und her und klagte Gott mein Leid. Ich bat ihn um Lösungen, um Ideen, um die richtigen Worte. Nach, weiß ich nicht, 1-2 Stunden war ich immer noch verwirrt und voller Angst. Und da sagte ich dann laut: Vater, rede mit mir, sprich mit mir, sag endlich was. Ein Mann, der in der Nähe war, schaute mich verblüfft an und ging dann etwas schneller weiter. Aber ich hörte eine Stimme in meinem Kopf und die sagte: Kehr, jetzt mach mal den Kopf zu. Ich denke manchmal, der Heilige Geist ist auch aus dem Ruhrpott. Er weiß jedenfalls, wie er mit mir reden muss, damit ich zuhöre. Er meinte also: Schweige, hör auf zu reden, hör mir zu. Und dann begann ein Dialog in meinen Gedanken. Gottes Geist machte mir immer mehr klar, was ich sagen sollte. Irgendwann bemerkte ich, dass ich hörbar mit ihm diskutierte. Heute haben die Leute iPods in den Ohren und reden laut mit irgendwem, der nicht da ist, und telefonieren. Damals war das unüblich. Aber in dem Dorf da ist eine psychiatrische Anstalt. Da laufen ständig irgendwelche Leute durch den Wald, die laut vor sich hin diskutieren, auch ohne Telefon. 2 Dinge lerne ich daraus. Das erste: Dass der Heilige Geist mir etwas sagen kann, fängt damit an, dass ich aufhöre zu reden und zu denken. Zweitens, wenn dir jemand beim Beten zuhört, kann es sein, dass man dich für verrückt hält. Wenn dich etwas beschäftigt, dann denkst du nach. In deinen Gedanken sprichst du mit dir selber, als wenn du mehrere Personen wärst. Beobachte das mal. Wenn die innere Diskussion fertig ist, dann sprichst du darüber auch mit anderen. Erst denken, dann reden. Mancher von uns muss diese innere Diskussion laut führen. Du musst mit deinem Mund sprechen, damit du deine Gedanken entwickeln kannst. Du redest so lange, bis du eine Lösung hast. Aber während wir in unseren Gedanken diskutieren, können wir nicht zuhören. Wir wollen aber Gott hören, wie er zu uns spricht. Und dafür müssen wir eine Weile aufhören zu reden. Und wir müssen üben, auch in unseren Gedanken zu schweigen. Das ist schwer. Gott hat unser Gehirn wunderbar eingerichtet. Wir können in Gedanken diskutieren wie mit mehreren Personen. Das ist völlig normal. Wer das überhaupt nicht tut, sollte zum Neurologen gehen. Wer das ausschließlich tut und nur mit sich selbst redet und die Welt um sich herum völlig abschaltet, sollte auch einen Arzt aufsuchen. Geh sitzen, sagt der Kollege. Schweige. Oder in meinem Fall, kehr machen Kopf zu. Auch in Gedanken. Schweige. Dann bist du frei, Gottes Stimme zu hören. Aber das löst vielleicht auch Angst aus. Boah, bin ich krank geworden, dass ich Stimmen höre? Aber den Wunsch, Gottes Stimme zu hören, den erzeugt der Heilige Geist in dir, wenn du Jesus folgen willst. Jesus erzählt das Gleichnis vom guten Hirten. Die Schafe hören die Stimme des guten Hirten. Er ruft die Schafe beim Namen und führt sie ins Freie. Er geht vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Vor einem Fremden werden sie fliehen, denn die Stimme von Fremden kennen sie nicht. Jesus sagt also, wenn du sein Nachfolger, seine Nachfolgerin bist, kennst du seine Stimme und folgst ihr. Leben mit Jesus besteht nicht nur darin, fromme Regeln zu halten. Es ist eine Beziehung. Und in Beziehungen redet man miteinander, man spricht und hört zu. Maria, die Schwester von Martha, hat bei Jesus gesessen und ihm zugehört. Zur Zeit Jesu bedeutete zu Füßen eines Rabbiners sitzen und ihm zuhören Folgendes. Ein Mensch ist ein Jünger eines Rabbiners. Er ist Schüler eines Lehrers. Der Jünger will genauso werden, wie sein Rabbi ist. Er will ihn imitieren. Darum muss er gut zuhören und zusehen, wie sein Rabbi sich verhält und redet. Ein Jünger schaut sich das Leben von seinem Rabbi ab. Du bist ein Jünger und eine Jüngerin Jesu, wenn du regelmäßig zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhörst. So wie der Pastor. Er sitzt, sieht Jesus an und hört ihm zu. Diese Idee, auf Gott zu hören, wie ein Jünger auf seinen Rabbi, ist uralt. Es gibt in der Tora, den 5 Büchern Mose, das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel. Fromme Juden beten es 3-mal täglich. Sie schreiben es auf kleine Zettel und binden es sich an die Stirn, an die rechte Hand und an die Türpfosten ihrer Häuser. Das steht in 5. Mose 6 und heißt Shema Yisrael. Auf Hebräisch übersetzt, höre Israel. Und es geht so. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das Wort Schma bedeutet zuhören, gehorchen, befolgen. Wenn Eltern ihren kleinen Kindern sagen, hört mir zu, dann heißt das auch, tut, was ich euch sage. Der Vater im Himmel sagt uns, hört mir zu und gehorcht, dann wird es euch gut gehen. Jesus wurde von einem Schriftgelehrten gefragt, welches Gebot Gottes das wichtigste ist. Und da beginnt er mit dem Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Jesus zuhören und gehorchen ist das Allerwichtigste im Leben als Christ. Das Wort gehorchen löst manchmal schlechte Gefühle aus. Wie oft haben Menschen von uns Gehorsam gefordert, die es nicht gut meinten. Als die Nationalsozialisten in den Nürnberger Prozessen vor Gericht standen, war die häufigste Begründung für ihre Gräueltaten, ich hab ja nur Befehlen gehorcht. Damit machten sie sich selbst zu Opfern, ich konnte ja nicht anders, ich musste ja gehorchen. In jeder Nationalität, die wir hier im Saal sitzen haben, gibt es bestimmt solche Geschichten. Zu gehorchen widerspricht aber auch dem Dogma unserer Gesellschaft, die sagt, tu, was du für richtig hältst und gehorche niemandem. Das ist sicher auch besser, als Menschen zu gehorchen, die Mord im Sinn haben. Wir wollen aber Frieden und ewiges Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel als nur durch mich. Wir wollen den Weg Jesus zum Vater gehen. Da müssen wir Jesu Stimme gehorchen und ihm hinterhergehen. Glaubst du an Jesus? Dann bist du ein Schaf des guten Hirten Jesus. Wenn du auf seine Stimme hörst, gehst du hinaus und gehorchst ihm. Jesus sagt, geht in die Welt und macht Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern. Helft ihnen, mir zu gehorchen. Menschen sollen zu Jesu Füßen sitzen, ihn ansehen, ihm zuhören und so handeln wie er. Sie sollen ihn imitieren. Die Jünger sollen werden wie ihr Rabbi. Dann werden sie mit der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen denken, reden und handeln. Merkt ihr den Unterschied? Menschen zu gehorchen führt im Zweifel zu Mord und Totschlag. Jesus zu gehorchen führt zu Nächstenliebe und ewigem Leben. Wenn dir das klar ist, ja, dann willst du die Stimme Jesu hören. Also geh sitzen. Sieh Jesus an, schweige, höre Jesus zu. Manchmal sagen Christen, Gott hat mir gesagt, das. Und dann kommen irgendwelche Aussagen, bei denen man genau merkt, dass sie sich das selbst ausgedacht haben. Aber um Einfluss zu bekommen, sagen sie, Gott hat mir gesagt. Das ist so ein Totschlagargument. Es geht beim Beten aber nicht darum, Einfluss auf andere zu bekommen. Du sollst von Jesus beeinflusst werden und anderen Menschen dienen. Du sollst der Stimme deines Hirten folgen, egal wohin er dich führt. Ich bin immer überwältigt von der Berufung des Matthäus. Der saß am Zoll und wurde reich. Und dann hörte er die Stimme Jesu. Steh auf und folge mir nach. Und Matthäus ging Jesus hinterher, einfach so. Der wusste nicht, wo Jesus hinging. Er ging ihm einfach hinterher, wie ein Schaf seinem Hirten folgt. Jesu Stimme zu gehorchen ist keine Umleitung um Schmerzen und Leiden herum. Jesus gehorchte seinem Vater im Himmel und es ging für ihn in das Leiden und in den Tod. Aber es ging danach auch in die Auferstehung und die Himmelfahrt und nun sitzt er mit Gott auf seinem Thron und regiert. Jesu Stimme zu gehorchen ist für uns der Weg durch Trauer und Freude, durch Schmerz und Lust, durch Leid und Glück zum ewigen Leben. Und Jesus verspricht seinen Nachfolgern: Ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen und regieren. Jesus zu gehorchen ist kein Mittel, um Macht zu gewinnen, so mit diesem Satz: Gott hat mir gesagt. Jesus gehorchte der Stimme seines Vaters und es ging für ihn in die absolute Machtlosigkeit am Kreuz und im Tod. Und von dort ging es auf den Thron zur Rechten des Vaters. Wie hören wir die Stimme von Jesus? Gott begegnet dir auf genau die Weise, die zu dir passt. Jemand anderes braucht eine andere Weise. Gott spricht mit jedem von uns auf eine ganz individuelle Weise, weil er uns liebt. Er will ja mit uns reden. Also redet er so, dass wir es verstehen. Ein Sketch von Arno Backhaus. Ein Mann betet: Lieber Vater im Himmel. Und prompt antwortet Gott: Ja bitte, was kann ich heute für dich tun? Der Mann ist überrascht, Gott zu hören, und sie kommen ins Gespräch. Und irgendwann fragt der Mann: Aber Vater, sag mal, warum sprichst du mit der Stimme meiner Frau? Und darauf sagt Gott: Weil du mir sonst nicht zuhören würdest. Du hörst Gott wahrscheinlich viel öfter, als du denkst. Als der Prophet Samuel noch nicht Prophet war, rief Gott ihn nachts: Samuel, Samuel! Und er dachte, sein alter Chef Eli hätte ihn gerufen. Das ging dreimal so, bis Eli ihm sagte: Wenn er dich widerruft, dann sag: Rede, Herr, dein Knecht hört. Und Samuel tat, wie ihm geheißen, und von da an sprach Gott ganz oft mit Samuel. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann werden wir merken, dass er anders spricht, als wir es erwarten. Ich sag ja, manchmal denke ich, der Heilige Geist kommt aus dem Ruhrpott. Das scheint ihm Spaß zu machen und mir gefällt das auch. Seitdem ich das weiß, ist manches leichter. Wichtig, im Hebräerbrief steht: Bisher hat Gott durch die Propheten gesprochen und jetzt spricht er durch Jesus. Das Neue Testament bezeichnet Jesus als das Wort Gottes. Gottes Stimme zu hören beginnt und endet mit Jesus. Alle Arten, wie Gott mit uns spricht, beginnen mit Jesus und führen zu ihm zurück. In der Bibel stehen die Protokolle von Gottes hörbarem Reden, zum Beispiel die 10 Gebote oder die Gesetze der Tora, die 5 Bücher Mose. Das ist Gottes Reden. Die Propheten schrieben auf, was sie von Gott gehört haben. Die Evangelisten haben notiert, was Jesus sagte. Die Bibel ist Gottes Stimme, die durch menschliche Autoren zu uns kommt. Und wenn du wissen willst, was diese uralten Worte für dich heute bedeuten, dann geh sitzen. Der Heilige Geist wird sie dir in dein Leben heute übersetzen. Wir machen ja manchmal eine Lectio Divina. Damit lassen wir biblische Verse direkt in unser Leben sprechen. Wir haben das in der Woche vor Ostern auch gemacht und es ist immer wieder ergreifend, wie Worte der Bibel direkt in unser Leben sprechen und was auslösen. Wir erleben Gottes Stimme aber auch durch unsere Lebensumstände. 1993 war ich 26, seit 3 Jahren verheiratet und mal wieder arbeitsloser Kaufmann. Und ich fragte Gott: Was soll das jetzt schon wieder? Er antwortete nicht, aber dann bekam ich durch meine Schwester einen Job bei ProChrist 93 in Essen. Das war eine Evangelisation mit Billy Graham, die europaweit übertragen wurde. Und die amerikanische Missionsgesellschaft stellte mich für 4 Monate ein. Plötzlich sprachen mich wildfremde Leute mit Herr Pastor an. Und ich so, what? Ich bin kein Pastor, ich bin gerade arbeitslos. Ich erzählte das meinem amerikanischen Chef und der grinste und meinte, you shall become a pastor. Du wirst Pastor werden. Nach Ende der Evangelisation war ich wieder arbeitslos. Ich versuchte einen Job zu bekommen, aber das klappte nicht, außer ich verkaufte samstags Kosmetik in einem Friseursalon. Super Deal. Eines Tages hörte ich, wie meine Eltern im Nachbarzimmer über mich sprachen. Meine Mutter meinte so, dann soll er Pastor werden. Und mein Vater ganz empört, dafür muss man nicht arbeitslos sein, sondern eine Berufung haben. Aber ich dachte so, ich habe ja eh nichts zu tun, dann kann ich mich auch an unserem theologischen Seminar in Ebersbach bewerben. Habe ich da angerufen und da hieß es, die Bewerbungsfrist für dieses Jahr ist vorbei. Ich war frustriert. Ich hatte zu lange blöde Jobs gemacht, weil ich nicht verstehen wollte, dass ich Pastor werden soll. Und jetzt dachte ich, na siehste, du und Pastor werden, das war eine Scheißidee, völlige Quatschidee. Aber zur selben Zeit hatte jemand anderes den Direktor des theologischen Seminars, Gerd Hörster, genervt, weil er auch in Ebersbach studieren wollte und er hatte Gerd Hörster überzeugt, dass er sich auch nach der Bewerbungsfrist noch anmelden durfte. Und Gerd Hörster meinte dann, ja, also wenn ich es dir erlaube, dann kann ich dem Wader im Essen das nicht verweigern. Also wurde ich aufgenommen, obwohl ich es verpennt hatte. Als das Semester anfing, fragte ich nach diesem anderen Bewerber, durch dessen Nerverei ich aufgenommen worden war. Der war aber nie erschienen. Und mir wurde auch nicht gesagt, wer das war. 1983, ich war 16, hatten wir in der Jugendstunde eine Bibelarbeit über Jesaja 6. Jesaja hatte eine Vision von Gottes Thronsaal und in Vers 8 sagt Gott, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Damals, ich war 16 Jahre alt, betete ich in der Jugendstunde, hier bin ich, sende mich. Mit 17 gab mir unser Pastor den Auftrag, jede Woche eine Kurzpredigt zu halten, die man am Telefon abhören konnte. So der Podcast in den 1980er Jahren, Telefonkurzpredigt. Gott hat dieses Gebet von damals wohl erhört. Und 1993 hat Gott mich über ein Jahr lang darauf angesprochen, dass ich Pastor werden sollte. Ich habe das nicht ernst genommen. Da hat Gott mir durch die Arbeitslosigkeit und ProChrist 93 einen deutlichen Schubs gegeben. Und als ich das auch nicht ernst nahm, hat er mich mit einem mächtigen Tritt in den Hintern nach Ebersbach befördert. Gott hat durch die Umstände eine Tür geöffnet, die eigentlich gar nicht existierte, weil ich sie nicht sehen wollte oder ich sie immer wieder geschlossen hatte. Ich muss oft sitzen gehen, Jesus ansehen und ihm zuhören, damit ich nicht wieder den Weg Jesus verschlafe und ignoriere wie 1993. Eine weitere Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören, ist, höre kritisch auf die Wünsche deines Herzens. Man sagt ja so leichthin, folge dem, was dein Herz dir sagt. Die Bibel hat aber eine etwas kritischere Sicht auf unser Herz. Der Prophet Jeremia sagt, das Herz ist völlig verkehrt und unverbesserlich. Wer kann das verstehen? König Salomo betet, nur du, Gott, kennst das Herz der Menschen. Und in Sprüche sagt er, wer auf sein Herz vertraut, ist dumm. Die Wünsche unseres Herzens bringen uns eher in Not als ins ewige Leben. Aber gerade weil unsere Herzenswünsche so mehrdeutig sein können, kann auch der Wille Gottes darin wohnen. Voraussetzung ist, wir hören auf die Stimme Jesu. Dann füllt der Heilige Geist unser Herz mit seinem Willen. Und dann können wir auf unser Herz hören, auch wenn der Verstand uns manchmal was anderes sagt. Noch ein Weg, Gottes Stimme zu hören. Jesus spricht zu dir und mir durch dich und mich. Jeder, der Christus nachfolgt, hat den Heiligen Geist von ihm bekommen. Der Heilige Geist kann durch jeden Jesus-Nachfolger zu anderen Menschen sprechen. Durch euch spricht Gott zu mir und durch mich spricht Gott zu euch. Voraussetzung ist wieder, dass jeder von uns der Stimme Jesu gehorcht. Merkt ihr, wieder kommt das Reden Gottes von Jesus und weist zu Jesus zurück. Wenn der Heilige Geist durch dich und mich zu dir und mir spricht, dann nennt man das Prophetie. Wichtig, Prophetie im biblischen Sinne bedeutet nicht, die Zukunft vorherzusagen. Prophetie ist Gottes Ansage zu unserer aktuellen Situation. Die Propheten des Alten Testaments sollten den Menschen Gottes Beurteilung der Lage mitteilen. Und dann gab Gott Anweisungen, was zu tun ist und welche Konsequenzen es in Zukunft haben würde, wenn das Volk gehorcht oder nicht gehorcht. Prophetie ist also Ansage Gottes zur Lage, Handlungsanweisung, Verheißung. Mal ein plattes Beispiel. Jemand hier in der Gemeinde sagt zu dir, Gott hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, sieh doch, du bist ganz unruhig, weil du Hunger hast. Ich sage dir, iss etwas Obst. Wenn du das nicht tust, wird dein Magen knurren und du wirst die Predigt stören. Man wird sich über dich ärgern. Wenn du aber etwas isst, wirst du zufrieden der Predigt zuhören und alle anderen werden dich loben, weil du so klug bist. Also wieder Ansage zur Lage, Handlungsanweisung und Verheißung. In der Seelsorge passiert ganz oft Prophetie auf eine ganz stille Weise. Da geht es ja um die Frage, wie bestimmt meine Beziehung zu Jesus meinen Lebensalltag? Glaubensgeschwister werden dir sagen, was der Wille Gottes für dich ist, wie mein Pastor 1983 und mein Chef 1993. Meistens ohne den Satz, Gott hat mir gesagt. Achte mal darauf, dass du gut zuhörst, wenn Geschwister mit dir reden. Du wirst auch anderen den Willen Gottes mitteilen. Meistens merkst du gar nicht, dass du einem anderen eine Prophetie in sein Leben gesagt hast. Wir sollen Prophetie nicht missachten, aber wir müssen auch keine Show darum machen. Die Gemeinde ist voller Propheten und das ist völlig normal. Gott spricht manchmal durch Träume, wenn wir schlafen. Auch hier gilt, Gott spricht so mit dir, dass du ihn verstehen kannst. Manche haben Träume, manche nicht. Gott weiß, was du für ein Typ Mensch bist und was du brauchst. Manche haben Visionen, das ist ein Traum, während man wach ist. Das haben die Propheten der Bibel ganz oft erlebt und das auch aufgeschrieben. Ich vermute, dass wir durch die modernen Medien so sehr mit Bildern überflutet werden, dass wir Visionen einfach übersehen. Geh sitzen und schaue Jesus an, schweige und höre. Manche hören Jesus mit einer Stimme sprechen. Unsere Welt ist aber so laut, dass du die Stimme des Heiligen Geistes wahrscheinlich überhören würdest. Es sei denn, du gehst sitzen, schaust Jesus an, schweigst und hörst. Übrigens, ich selbst gehe liegen. Ich sag zu meiner Carmen, ich gehe jetzt mal sinnieren. Und dann lege ich mich eine halbe Stunde ins Bett und schaue mir die Bilder in meinem Kopf an, so lange, bis es dunkel wird. Das mache ich bis zu 3-mal am Tag. Je mehr Arbeit ich habe, desto öfter muss das sein. Manchmal döse ich dabei auch ein und wenn ich dann nach ein paar Minuten wieder wach werde, weiß ich plötzlich, wie es weitergeht. Hab eine Struktur für eine Predigt oder eine Idee für einen Seelsorgefall und so. Ihr kennt das vielleicht. Du gehst abends mit Sorgen ins Bett und wenn du morgens aufwachst, ist eine Lösung da. Gott hat unsere Gehirne so wunderbar geschaffen, dass sie während des Schlafens im Unterbewusstsein an den Lösungen weiterarbeiten, die wir im Wachzustand nicht gefunden haben. Wenn wir schlafen, schweigt das Gehirn und der Heilige Geist kann dem Gehirn was sagen. Manchmal passiert das durch Träume, auch wenn wir uns nicht oder nur wenig an die Träume erinnern, egal. Psalm 127 steht, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Ich nutze das gerne. Gott hat viele Wege, zu uns zu sprechen und für jeden von uns gibt es noch individuelle Ausprägungen. Die Variationen sind so vielfältig, wie es Christen gibt. Wichtig für heute, im Gebet geht es nicht nur darum, unser Herz vor Jesus auszuschütten und unsere Gedanken vor ihm auszubreiten. Das ist zwar ein wesentlicher Aspekt des Gebets. Wir dürfen uns Gott anvertrauen, uns bei ihm ausweinen und auskotzen, uns freuen und schimpfen. Er ist der Papa im Himmel. Wir sprechen mit Jesus wie mit einem Bruder und Freund. Aber er ist auch unser ewiger Gott und Erlöser, der uns was zu sagen hat. Es ist oft viel wichtiger, nichts zu sagen, sondern zuzuhören, was dein guter Hirte dir sagen will. Gott der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, die sind miteinander im Gespräch und du bist eingeladen, an diesem Gespräch teilzuhaben. Die drei wollen dich und mich dabei haben und sie reden zu uns auf vielfältige Weise. Darum, geh sitzen. Amen.